diese Entwicklung als moderner Club, als Wirtschaftsunternehmen einerseits, aber nicht vergisst diese Tradition und diese Pflege und die Zugehörigkeit zur Stadt und zur Region. Das ist anders zusammengewachsen. Und ich glaube, ein großer Meilenstein war auch 2016.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Diese Folge von Eintracht vom Main ist eine ganz spezielle, nicht weil sie am 1. April erscheint, sondern weil dieser 1. April ein besonderer ist. Und lasst deshalb spätestens jetzt ein Abo da. Wir freuen uns natürlich auch über Anregungen und Kommentare. Heute vor 40 Jahren hatte Rainer Falkenhayn seinen ersten Arbeitstag bei Eintracht Frankfurt. Vieles von dem, was seither passiert ist, ist ja auf dem Weg vom Leiter der Lizenzspielabteilung zum Vorstandsberater. Das hat schon zwei Podcasts gefüllt. Jetzt machen wir einfach noch einen dritten. Du bist sozusagen Rekordgast. Herzlich willkommen.
Ja, danke. Freut mich. Auch eine Ehre für mich, nach 40 Jahren Eintracht in dieser neuen medialen Welt auch noch einen Teil dazu beitragen zu können, dass unsere Fans und Zuhörer und draußen auch an sowas Interesse haben, wenn ein altgedienter und mittlerweile älter gewordener Mitarbeiter der Eintracht ja berichten darf.
Ja, nicht nur in der digitalen Welt, die analoge Welt, die liegt vor uns auf dem Tisch. Du hast so viel jetzt mitgebracht, Fotos, Postkarten, da gehen wir später noch drauf ein. Ich freue mich auch sehr, dass ich diesen Podcast mit dir machen darf. Wahrscheinlich, weil ich als einer der wenigen in der Medienabteilung am 1. April 85, als du angefangen bist, schon auf der Welt war. Da war ich eine Woche 18. Mach mal eine Zeitreise. Der 1. April 85 ist ein Montag. An diesem Tag tritt die Abgas-Sonderuntersuchung ASU für alle Autos in Kraft. Titelseite der Bild. Ostern, schönes Wetter und Eintracht 1:1 in Uerdingen. Müller trifft für Krämer. Außerdem ist der Tag der Erscheinungstag des First Album von Modern Talking. Die waren damals schon mit You're My Heart, You're My Soul an Nummer 1 der Charts. So, jetzt frage ich mich, soll ich mir den 23 Jahre alten Rainer Falkenhayn so vorstellen, dass er mit seinem abgasreduzierten Auto bei frühlingshaftem Wetter vielleicht im Autoradio Modern Talking hörend an Riederwald gefahren ist?
Also der 1. April war zwar der offizielle Arbeitsbeginn, so stand es oder steht es in dem ersten Arbeitsvertrag, den ich auch irgendwo sicherlich noch habe. Hätte ganz gut gepasst, den mitzubringen, aber ich bin in den letzten 2 Jahren zweimal umgezogen und da sind doch das ein oder andere
es räumt.
Ist noch irgendwo verräumt und in Kisten. Und du hast es eben angesprochen, ich habe ja einfach jetzt so ein paar Bilder aus der Kiste gegriffen, die auch irgendwo die 40 Jahre spiegeln. Und deshalb haben wir die hier mal auf den Tisch gelegt und kommen vielleicht nachher zu dem einen oder anderen. Aber in der Tat war es so, dass ich schon irgendwann Mitte März anfangen musste. Der damalige Geschäftsführer Peter Röder, der mich mehr oder weniger eingestellt hat. Ich habe immer gesagt, ich bin ihr letzter Lehrling. Später waren wir beim Du, als er dann auch nochmal als Vizepräsident zur Eintracht zurückkam. Er hat mir damals die Chance gegeben, als junger Mann, als Fan, als Begeisterter, der viele, viele Freizeit halt auch am Riederwald verbracht hat und zu dem einen oder anderen, unter anderem Charlie Körbel, damals schon recht guten Kontakt gehabt und der ja bis heute Ausdruck ist einer langen Freundschaft, die eben aufgrund der Liebe zur Eintracht entstanden ist. So war der 1. April zwar der offizielle Beginn und ich bin dann, hat halt auch gepasst. Viel auf Montag war dann halt nochmal so der richtige Arbeitsauftakt.
Ja, du warst ja vorher schon lange im Dunstkreis der Eintracht. Das eine ist ja Fan zu sein, aber dann nochmal so nah ranzurücken und auch organisatorische Aufgaben schon übernehmen. Was hat dich da so gereizt?
Ja, es war so, es war eine ganz verrückte Geschichte, wie gesagt, was ich eben schon sagte. Ich war oft am Riederwald, habe hier in Frankfurt studiert und habe mir so selbst immer mich motiviert und wenn man über die Ratswegbrücke gefahren ist und es ging rechts in Riederwald, also geht's ja heute noch, da stand früher immer ein Schutzmann auf so einer Holzkiste. Und ich habe mir immer so gesagt, wenn er jetzt nach geradeaus stoppt und nach rechts ist frei, dann fährst du nicht zur Vorlesung, dann fährst du erstmal an Riederwald. Wusste natürlich auch immer, wann Trainingszeiten sind. Und das war ja natürlich damals auch anders wie heute. das Training war immer öffentlich. Also wenn Training war, konntest du da hin und die Spieler sind aus der Tür, aus dem alten Riederwald gegangen, sind meistens auf den Platz, der gegenüber lag. Da ist im Übrigen heute auch noch ein Platz, glaube ich, mittlerweile ein Kunstrasenplatz. Ja. Und dann konntest du dich da einreihen und meistens waren halt so an normalen Tagen oder Vormittagen nur Rentner oder Journalisten dort. Ja, irgendwann im Laufe des Jahres 84, Spätherbst war es, glaube ich, hat mich irgendwann Peter Röder mal nach oben in sein Büro gerufen und war so der Meinung, dass ich irgendwo ein Volontär wäre bei einer Zeitung, weil ich sehr oft halt dort war. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin eigentlich nur Fan und studiere. Die Eintracht ist halt meine Leidenschaft. Ich finde es toll, dass man halt hier herkommen kann. In der Zeit damals, 84, waren ja auch viele, die so mein Alter hatten. Ne? Mhm. Uwe Müller, Harry Krämer, Gundelach, so, da war ja Armin Graz. Ja, das war auch deine Altersklasse, ne? Und dann konntest du Cesar Topolek später, mit dem ich sehr, sehr eng und freundschaftlich damals schon verbunden war, vor meiner aktiven Zeit bei der Eintracht. Und so hat sich das ergeben. Und dann saßen wir da bei ihm im Büro und sprachen. Und dann sagte er, naja, wenn Sie so oft hier sind, ich bin ja jetzt neu und ich möchte einiges selbst übernehmen. Wir wollen die Stadionzeitung selbst machen. Wir wollen im Stadion die Spieltagsorganisation, die damals noch ausgelagert war über eine Agentur, Birkholz und Schnell. Das will er alles so selbst in die Hand nehmen und will das alles ein bisschen auch ja modernisieren oder neue Wege gehen. Und er sucht halt auch jemand, der noch in dem kleinen Team am Riederwald mitarbeiten kann. Und wenn ich jemand wüsste, könnte ich gern ihm Bescheid geben.
Und du wusstest.
Ich bin dann da rausgegangen und dann hat mich das den ganzen weiteren Tag und vor allen Dingen auch die folgende Nacht total beschäftigt. Und dann habe ich am anderen Tag angerufen und habe gesagt, ich hätte gerne einen Termin bei Herrn Röder. Den habe ich dann auch wenige Tage oder eine Woche später, das weiß ich so genau nicht mehr, bekommen und bin dann zu ihm und habe gesagt, also Sie haben mir ja gesagt, Sie suchen jemand und ich würde mich darauf gern bewerben. Und dann sagte er, Sie sind verrückt, Sie studieren und Sie werden doch nicht hier so ein Handlangerjob oder irgendwas Ungewisses anfangen wollen. Sage ich, doch, ich bin jung, das ist meine Leidenschaft, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es das gibt, dass es eine Chance gibt, bei meinem Herzensverein arbeiten zu können. Ich möchte es gern probieren. Naja, und dann sagt er, bewerben Sie sich ganz normal und hin und her. Und dann ging das bis, ja, ich glaube so Ende des Jahres 84, ja, oder im Januar 85, habe ich dann die Nachricht bekommen, dass ich zum 1.4. anfangen kann. Und dann wiederum rief er kurz vorher an, sagt er, ja, machen den Vertrag ab 1.4., aber kommen Sie schon mal 8 oder 10 Tage vor. Mhm. So war der Anfang.
Was stand da drin in dem Vertrag als Job?
Das müssten wir jetzt müssten wir nachgucken. Ist jetzt schade, dass ich ihn nicht mitgebracht habe, aber vielleicht haben wir noch mal eine Folge. Aber ich war halt Mitarbeiter der Geschäftsstelle und sollte mich halt hauptsächlich um diese neuen Themenfelder, die er dann angestrebt hat oder die auch umgesetzt wurden, dann zur neuen Saison 85, 86. Als ich anfing, lief ja noch die Saison 84, 85, waren ja dann so die letzten Monate. Und zur neuen Saison haben halt dann gewisse Dinge im Zusammenarbeit halt auch oder insbesondere mit den Heimspielen hier im Stadion gegriffen.
Was waren so die allererste
Aufgabe?
Ja,
es ging darum, dass man halt den Gastverein begrüßt hat und hat den entsprechenden Verantwortlichen mitgenommen, hoch in das kleine Veranstalterbüro zum Spielbericht ausfüllen. Das wurde damals ja noch per Hand oder bei Heimspielen halt oft mit Schreibmaschine gemacht. Ja, das waren so die Dinge. Dann haben wir ja die Stadionzeitung in Eigenregie gemacht. Da den Eintrittskartendruck übernommen. Das war halt, wie gesagt, vorher alles ausgelagert bei der Agentur Birkholz und Schnell, die jedoch auch in dem Thema sich nicht mehr so wiedergefunden haben und das halt eigentlich auch oder froh waren, das an einen Verein abgeben zu können. Und so haben wir dann halt uns um den Eintrittskartendruck gekümmert, die Vermarktung da drauf und so, die Plakate erstellt, dann zur neuen Saison, da war ich dann auch mit eingebunden, den Fototermin. Und wenn du das halt mit heute vergleichst, wenn die Demeter Days anstehen und wenn ich dran denke, damals Fototermine, gab es ein Foto, Mannschaftsfoto, dann standen da 30, 40, 50 Fotografen, die halt dann mit den Bildern das ganze Jahr halt auch ihr Geld verdient haben. Die standen da, haben die das Mannschaftsfoto abgeknipst und dann gab es noch ein Foto, meistens die Neuzugänge mit dem Trainer. Das waren so die typischen Formate und dann war das so, ja, nach 2-3 Stunden spätestens abgehandelt.
Ich habe nochmal diese erste, wie gesagt, offizielle Arbeitswoche angeguckt. Also die Eintracht kam aus dem 1-1 in Uerdingen. Uerdingen damals Top-Team, Platz 4. Eintracht war 12. So, und 1. April, übermorgen geht's gegen die Bayern, die gerade Düsseldorf 6-0 geschlagen haben. Also war schon mal eine herausfordernde Woche, oder?
Ja, natürlich. Und das Bayern-Spiel war ja immer was Besonderes. Ist ja heute auch noch so ein bisschen, aber bei Weitem nicht mehr so wie halt damals. Gibt es ja auch viele Berichte drüber im Fernsehen. Oder das war schon was Besonderes, das Spiel gegen Bayern. Da war immer die Hütte halt voll. Heutzutage ist sie immer voll, was toll ist. Aber damals war halt in dem großen alten Waldstadion, das ja auch in diesem Jahr großes Jubiläum feiern darf. Da kommen halt so Erinnerungen halt auch hoch.
Und jetzt Werbung. Hyundai, der offizielle Mobilitätspartner der Eintracht, bietet in dieser Saison eine besondere Auswärtsaktion für SGE-Fans an, die sich Eintracht Moments nennt. Zu jedem Auswärtsspiel in der Bundesliga verlost Hyundai einmal 4 Karten inklusive umweltfreundlicher An- und Abreise mit dem vollelektrischen Hyundai Ioniq 6 sowie Übernachtung im 4-Sterne-Hotel. Ihr könnt also mit der Familie oder den besten Freunden ein rundum sorglos Auswärtspaket gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, geht ganz einfach auf hyundai.de/sgemoments und meldet euch an. Alles zusammengeschrieben, hyundai.de/sgemoments. Mit etwas Glück seid ihr schon beim nächsten Auswärtsspiel mit dabei. Die Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Wir kennen noch Spiele vor 12.000 Zuschauern im Waldstadion. Wie war es eigentlich so, wenn ich noch kurz mal zurückgehen darf,
ja, gerne.
In den 80er Jahren Eintracht-Fan zu sein, als Grabi und Holz auch nicht mehr da waren?
Ja, ich war ja
Fan. Du bist ja früher schon geworden, ich weiß ja.
Ich wurde Fan so mit 12, also 74, so in der Zeit nach der WM. Ich war während der WM auch bei 2 Spielen mit meinem Vater live im Stadion und wollte dann danach halt auch immer zu den Heimspielen live ins Stadion und habe da halt dann auch angefangen zu der Zeit, habe hier auch 2 Exponate auf dem Tisch liegen aus den Saison, wo ich dann halt wirklich auf den Postkarten am Riederwald war und die Autogramme da selbst drauf gesammelt habe. Und aus der Zeit rührte das halt her, dass ich Eintracht-Fan wurde, aber das lag halt nahe. Ich bin in Frankfurt geboren, habe zwar dann mit meinen Eltern außerhalb gewohnt, weil meine Eltern dort gebaut haben, aber ich habe mich immer als Frankfurter gefühlt, auch nach Frankfurt hingezogen. Und ja, ich war dann halt ab 74, mehr oder weniger 75, fast bei allen Heimspielen. Ich suche noch ganz verzweifelt, auch jetzt in den Umzugskartons oder in den alten, in der Vergangenheit, meine erste Dauerkarte, weil die weiß ich nicht mehr ganz genau, wann ich mir die dann geholt habe. Und eins weiß ich nur, dass ab 1980, wo ich dann Führerschein hatte, bis auf die weiten Reisen Berlin, Bremen, Hamburg, auch jede oder alle 2 Wochen das Auto halt mit Freunden, mit anderen Fans lief und wir zu den Auswärtsspielen gefahren sind.
Wie waren das damals auswärts? Das war ja ein bisschen weniger restriktiv als jetzt heute. Man konnte sich freier bewegen, glaube ich, oder?
Ja, es war halt total anders. Ich habe mich jetzt gerade vor 2 Wochen, es wird jetzt 2 Wochen her, in Bochum dran erinnert. In Bochum beim Auswärtsspiel war ich auch mit dem Fanclub und die Mannschaft hat damals im Novotel direkt neben dem Stadion gewohnt und wir waren dann auch dort und es war für uns ein Wahnsinnserlebnis, so Anfang der 80er. Ne? Und da war bei rund um die Mannschaft, da war keine Security oder so. Das war halt alles anders. Und deshalb
Bochum hat sich auch kaum verändert.
Ja, seitdem, das wollte ich gerade sagen. Deshalb freue ich mich eigentlich auch immer, wenn ich nach Bochum zurückkomme, weil das kann sich, glaube ich, die heutige Generation so gar nicht mehr vorstellen, wie das halt war. Aber dort ist noch vieles wirklich so geblieben, wie es war. Ja, wenn man halt so zu der älteren Generation gehört oder so ein langes Leben jetzt halt auch im Fußball verbringen durfte, ist es schön. Und das ist immer wieder, also nach Bochum komme ich immer wieder gerne.
Also wenn du auch nochmal auf diese, also im Postkartenformat, ja, Mannschaftsfoto und so viele Unterschriften drauf, das braucht doch eine Zeit, bis du alle kriegst. Also
das ist ja ganz schön. Wenn du beim Trainingsbesuch warst und warst halt fleißig und bist hinterhergelaufen und dann ging das schon. Das ging teilweise, konntest du so ein Mannschaftsbild auch mal an einem Trainingstag, wenn sie alle da waren und fit waren, bekommen. Auf Jürgen Grabowski, wenn du gewartet hast, das war immer der Letzte, der aus der Kabine kam. Also vorm Training hat er kaum unterschreiben können, weil er immer relativ spät war und dann auf den Platz rennen musste. Aber nach dem Training, nach dem Duschen, und du lange ausgeharrt hast, hast du auch einen Jürgen Grabowski bekommen.
So, wenn du heute drauf schaust, man sagt ja oft so, früher war alles besser. Ist das sowas, was früher besser war, die Nähe, die möglich ist?
Also ich hab's neulich schon mal in einem Interview gesagt, ich wehre mich dagegen, trotz meines Alters zu sagen, früher war alles besser, es war halt anders. Und genau, Alles hat seine Zeit. Und wenn ich es vergleiche, die Entwicklung, die Eintracht genommen hat, die Zuschauerentwicklung oder dieses gesamte Wahrnehmen in der Stadt, in der Region, in Hessen, bundesweit oder jetzt halt auch international. Ich meine, 80, ich habe damals fast alle Spiele gesehen, auswärts nicht alle, aber alle Heimspiele auf dem Weg zum UEFA-Cup-Sieg 80. Da war auch so eine Euphorie, aber das ist jetzt nochmal ganz anders, nochmal getoppt worden, auch durch die Medien. Damals war es ja sogar so, dass nicht alle UEFA-Cup-Spiele der Eintracht live übertragen wurden. Und in Saloniki, ich habe gerade mit Schalli darüber gesprochen, in Saloniki bei der Eröffnung seines Gehirns im Senckenberg kamen wir auf die Situation Elfmeterschießen in Saloniki. Da hast du, das Spiel gab es nicht im Free- und Live-TV und PTV gab es damals schon gar nicht. Ja, es war eine andere Zeit. Die hat auch ihren Charme gehabt, aber es ist mit heute nicht zu vergleichen. Aber was du gerade angesprochen hast, was natürlich schwierig ist, ist halt so dieses offene Training, wie es halt damals war, dass das heute nicht mehr geht, ist auch klar. Aber ich finde es halt gut und wichtig und finde es auch gut, dass wir es machen, soweit es immer vom Spielplan und vom Trainingsplan geht, dass es trotz allem noch öffentliche Trainingseinheiten gibt, damit man sich nicht ganz abschottet, wie es halt bei einigen großen Vereinen schon vor 30 Jahren in Italien und Spanien waren, die irgendwo außerhalb der Stadt in einem Trainingszentrum waren, ein großer Eisenzaun drumherum war und keiner Zutritt hatte.
Und unser Gelände hier hat auch so den kleinen Vorteil, dass die Jungs vom Proficamp radeln müssen zum Trainingsplatz. Und dazwischen, selbst wenn das Training nicht öffentlich ist, ist noch die Chance für Autogrammjäger.
Ja, wenn man sieht, also ich finde auch immer so findig, wenn man hier rausfährt und sie stehen dann an der Ausfahrt. Und ich habe neulich beobachtet, wie zwei, drei unserer Spieler dann auch wirklich angehalten haben. Und bin dann, als ich das nächste Mal zwei, drei Tage später gesehen habe, bin ich auch zu ihnen hin und habe ich gesagt, ich fand es toll, dass ihr da jetzt nicht mit Vollgas vorbeigefahren seid, sondern gestoppt habt und habt euch mal die 2 Minuten genommen. Weil, wie gesagt, ich kenne es von früher, wenn du deine Leidenschaft hast und nach Autogrammen. Und es ist halt wirklich auch schwerer geworden. Aber das ist auch dem Ganzen geschuldet, die Bundesliga hat sich halt auch anders entwickelt und das ganze Drumherum ist halt professioneller geworden. Aber das war halt, früher war es halt so. Ich konnte es damals, als ich mit 12, 13 da das erste Mal im Riederwald war und konnte so nah an die Spieler dran, das konnte ich auch so am Anfang nicht glauben, dass das geht, ne? Weil ich war, wie gesagt, mit 13 im Stadion und da hast du ja halt auch auf der Tribüne gesessen und hast sie nur von Weitem gesehen. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, du kannst doch zum Training mal gehen, da hast du hautnah.
Wer war denn der Erste, der unterschrieben hat?
Oh, das weiß ich weiß nicht. Aber aus der Zeit halt, wie gesagt, Krabbi, Holz, Schalli. Ich habe auch noch, irgendwo kann mich noch erinnern, als Jogi Löw hier spielte, mit ihm auch viele Fotos und Autogrammkarten. Und das sind dann so Dinge, die dann kommen, als er dann Trainer war, erfolgreicher Trainer überall. Und man hat ihn dann auch getroffen und man hat sich dann drüber ausgetauscht. Und er hat auch gesagt, Mensch Rainer, ich weiß noch, wie du als junger Mann am Riederwald warst und hast Autogramme gesammelt. Er ist ja auch ungefähr so mein Alter. Mhm. Am gleichen Tag Geburtstag, nur glaube ich 2 Jahre älter. Ja, das ist dann schon schön.
Ich habe natürlich auf die Bundesliga geguckt, auch vor 40 Jahren, damals und heute, wenn man schaut, wer damals alles dabei war, die heute nicht dabei sind. Uerdingen hat man schon, HSV, Waldhof Mannheim, Köln, Schalke, Kaiserslautern, Düsseldorf, Bielefeld, Braunschweig, der KSC. Eintracht war am Ende 12. Dortmund gerade so hat sich gerettet. Das waren auch die Zeiten damals.
Richtig.
Was würdest du sagen, ab wann hat der Fußball begonnen, so rasant zu werden, wie er heute ist?
Oh, das ist schwer zu sagen. Also ich sag mal, mit der neuen Einführung von einer anderen Präsentation im Fernsehen mit RAN, damals die Fußballshow, hat es schon ein bisschen Fahrt aufgenommen. Aber das, ja, die Bundesliga war ja eigentlich, das, jetzt muss ich ein bisschen zurückblicken, was ich dann halt in meinen Anfangsjahren, als ich dabei sein durfte, so von Älteren gehört habe, ob das dann die Begegnungen waren in eben Köln oder in Kaiserslautern oder in Hamburg oder die ganzen Gründungsvereine der Liga, ne, wie die, dass das damals wohl schon eine Riesenentwicklung war oder ein Riesenschritt war, als die Bundesliga gegründet wurde. Ich sag mal, als auch die Abspaltung dann vom Verband zur DFL passiert ist, plus eine andere Wahrnehmung, aber das kannst du sicherlich besser beurteilen wie ich, weil du ja viele Seiten auch auf der anderen Seite, auf der journalistischen tätig war. Da wurde halt viel dafür getan, dass dieses Produkt oder die Marke Bundesliga halt sich immer weiterentwickelt hat.
Wie hat sich da die Eintracht entwickelt in diesem Zusammenhang? Sind wir mitgeschwommen oder teilweise jetzt auch Motor irgendwann gewesen?
Ja, die Eintracht hat sich, ich sage, nach schweren Jahren, und die sind für mich immer nicht die Jahre nach der verpassten Meisterschaft 92, weil das war zwar sehr tragisch, dass du in dem letzten Spiel in Rostock alles verspielt hast. Ich musste so dran denken, vor 2 Jahren, als in Dortmund alles schon vorbereitet war und es ging nur darum, ja gut, wir müssen jetzt gegen Mainz noch das Spiel reinbringen, aber dann sind wir deutscher Meister und da waren, ich weiß es nicht, 200.000, 300.000 in der Stadt und alles war in Gelb-Schwarz. So viel waren es damals in Rostock nicht und wären es vielleicht auch in Frankfurt nicht gewesen. Aber trotzdem, um auf die Eintracht zurückzukommen nach Rostock, es war bitter, es war schlimm. Wobei ich glaube, das haben viele nicht auf dem Schirm, dass die Woche vorher, als Werder Bremen als Europapokalsieger hier in Frankfurt spielte und wir...
Die kamen eigentlich betrunken hier an, weil sie...
Die waren betrunken. Die kamen nicht betrunken an, die waren betrunken. Die kamen von, glaube Barcelona, waren dann in Wiesbaden und sind, glaube ich, donnerstags schon gekommen oder Donnerstagabend. Und man hat nur gehört, dass sie auch in Wiesbaden feuchtfröhlich gefeiert haben und sind dann ins Stadtturnier gekommen. Und wir haben es über ein Unentschieden hinaus nicht geschafft. Und ich sage in meiner Erinnerung, das ist nicht mehr so präsent wie Rostock, dass wir auch in diesem Spiel hätten einen Elfmeter bekommen müssen.
An Uwe Bein, glaube ich, gell?
Ja. Schiedsrichter Löwe aus Unna. Und wir haben nicht bekommen, haben 2-2 gespielt. Frank Neubart wurde, glaube ich, mal einen Kopf angeschossen und der Ball ging rein und wir haben uns halt nur ein 2-2. Und dann sind wir nach Rostock gegangen. Aber was ich sagen wollte, aber nach Rostock war es ja immerhin noch so, dass wir dann bis 96 jedes Jahr auch international gespielt haben. Aber 96, der Abstieg, der erste Abstieg von Eintracht Frankfurt, obwohl wir 84 ja schon über die Relegation notgedrungen aufgrund, dass Dietrich Weise damals mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft, ich habe es eingangs schon mal gesagt, viele, die so mein Alter damals hatten, notgedrungen spielen mussten, weil kein Geld da war, Leistungsträger wie Petzai und Schaar abgegeben werden mussten. Nur Jürgen Mohr und Jan Svensson dazu kam, der im Übrigen auch noch ein Spieler der Jan ist, obwohl er ja in Schweden seitdem lebt, aber ist noch so ein Spieler, zu dem ich halt engen Kontakt habe und er auch oft anruft und sich auch immer noch interessiert für die Eintracht und ein-, zweimal im Jahr auch kommt zu den Spielen. Also das ist noch sowas, was aus der Zeit Bestand hatte. Aber was ich sagen wollte, dann 89 nochmal den Klassenerhalt in der Relegation fast aussichtslos mit dem Last-Minute-Treffer vom Schalli in Hannover, sonst wärst du gar nicht in die Relegation gekommen mit Jörg Berger und dann in Saarbrücken, wo Toni Jeboah noch auf der anderen Seite spielt. Ein Jahr später war er bei uns und wurde hier gefeiert und war mit großer Spieler dieser neuen Eintracht 2000. Hab ja hier auch das Bild liegen vom Klaus, also vom Vater vom Dino, der damals ja auch um jetzt so ein bisschen den Bogen zu schlagen, was du gesagt hast, man kann das, also ich kann es nicht so ad hoc auf den Punkt bringen, wann war die Änderung, aber das war nach der verpassten Meisterschaft 92 und dann 93, als Steppi wegging, nach dem Pokalhalbfinale im Heimspiel gegen Leverkusen, wo er dann aufgegeben hat, nach der bitteren Heimniederlage, sonst wären wir noch mal mehr in Berlin gewesen. Und dann kam der Klaus und der Klaus hat damals auch sowas wie Fußball 2000 gespielt und wir haben mit 12-2 Punkten an der Tabellenspitze gestanden und ich weiß noch, wie die Bayern jedes Jahr sich irgendwie gefragt haben, wir betreiben so einen hochprofessionellen Aufwand in München und die hatten eben schon die Säbener Straße, zwar auch noch nicht in dieser Form wie heute, aber die war halt ein Vorzeigeobjekt oder damals, wenn ich dran denke, das Gelände beim 1. FC Köln rund ums Geisbockheim oder selbst auch in Uerdingen, die Trainingsbedingungen in Uerdingen, die waren halt um ein Vielfaches besser wie hier in Frankfurt. Der Riederwald war halt immer ja auch in die Jahre gekommen und es war halt wenig Geld auch bei der Eintracht oftmals. Also das eine war immer so das sportliche Überleben mit oftmals Relegation, aber es waren auch oft Jahre des wirtschaftlichen Überlebens. Und dann 96, der Abstieg, den fand ich schlimmer, weil danach war der Präsident weg. Man wusste, dass Bernd Hölzenbein nicht mehr lange dabei sein darf, weil das halt auch vertraglich so geregelt war, dass er quasi nach dem Abstieg nur noch bis Ende der Vorrunde vertraglich gebunden ist. Und er war ja auch so der große Baumeister, nachdem er 88 zum Vizepräsidenten gewählt wurde. Im Übrigen habe ich mich da neulich sehr, sehr toll zurückerinnert, als wir bei dem tollen Frühjahrsempfang im Palmgarten waren. Und ich war sicherlich einer der wenigen, als er den Saal dort betreten hatte und konnte sich an die legendäre Jahreshauptversammlung erinnern. Aber das war auch die Versammlung, wo Bernd Hölzenbein, der dort als Interessierter, weil er von Amerika zurückkam, als Interessierter Eintrachtler hingegangen ist und dann nach Hause ging und war Vizepräsident, zuständig für Sport und hat dann ja auch in der Winterpause 88, 89 Jörg Berger verpflichtet, wurde auch darüber viel belächelt und was holen wir jetzt ein, der im Schwarzwald da ist, wo die Kuckucksuhren laufen und so. Aber das war auch so ein Stück Geburtsstunde. Du entschuldigst mich, wenn ich jetzt so teilweise so Zeitensprünge mache, aber es ist für mich halt schwer zu fassen, jetzt zu sagen, ab 2000 oder so. Also es gab immer wieder so Sprünge, ja. Und dann haben wir 89 die Relegation geschafft und ja drauf in der Folgesaison kam Ralf Hagenmeier zurück, Uwe Bein kam zu uns, weil ich mich immer und ewig dran erinnern, wir sind von Saarbrücken nachts heimgefahren. Atze Friedrich war sein letztes Spiel als Manager bei der Eintracht, hat die Mannschaft noch irgendwo im Pfälzerwald zum Abschiedstrunk eingeladen. Wir sind mehr oder weniger irgendwann im Morgengrauen montags morgens hier mit dem Bus angerollt in Frankfurt am Riederwald gelandet. Ich glaube, es war, und da verrate ich, glaube ich, kein Geheimnis und das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, außer dem Busfahrer waren sie alle betrunken, die aus dem Bus ausgestiegen sind. Und ich musste an diesem Tag, 2-3 Stunden später, Uwe Bein und seine Frau am Flughafen abholen und treffen, weil es halt feststand, wenn Eintracht Frankfurt die Klasse hält, dass er dann zu uns wechselt. Das war halt vorher schon eingefädelt und der Holz hat gesagt, also du weißt ja Bescheid, wenn das heute alles gut geht, morgen früh hast du Termin, holst einen Uwe ab, machst schon Hausbesichtigung, kommst an Riederwald, sportärztliche Untersuchung, Vertragsunterschrift, weil er möchte dann halt auch in Urlaub gehen. Also das ist so ein Tag in meinen 40 Jahren, der bleibend ist und der immer in Erinnerung bleibt.
Ja, Toni Jobor haben wir dann unterschrieben, der kam aber ein Jahr später dann erst.
Richtig,
ja, dann
genau.
Mit einkassiert.
Ja. Es dann halt auch so, dass es eine Entwicklung gab und wir dann auch wieder jedes Jahr international gespielt haben. Und als dann der Stibbi kam nach Jörg Berger, ging es immer so weiter und wie gesagt, leider dann 96 mit dem Abstieg. Ja, das waren so mit die bittersten Stunden. Aber ich glaube, da hat so auch in der Entwicklung oder in dem Denken der Fanszene und insbesondere damals in der Fanszene sich das breit gemacht, oh, Frankfurt nicht mehr Erstliga, wir müssen da wieder hin. Es waren nicht viele, aber das damalige Präsidium mit Rolf Heller und seinen Leuten, die haben halt dann auch den Fans in dem großen Rund, waren ja nicht viele Zuschauer da, du hast es vorhin auch schon erwähnt, aber es war dann Zweitliga-Fußball und die durften dann auf den Randblock, auf der Gegentribüne unter das Dach und da hat so ein Gemeinschaftsgefühl zwischen Fans und dem Verein stattgefunden und das war auch so ein Stück Entwicklung, die dann halt immer weiter ging.
Möglicherweise oft, dass wir so einem Schritt zurück, zwei nach vorne gefolgt sind, oder?
Ja, und dann kamen halt die Jahre mit Auf- und Abstiegen, so das Thema Fahrstuhlmannschaft. Aber 96 war halt besonders bitter. Du hast vorhin aufgezählt, in deiner Aufzählung der Clubs, der großen Clubs, die jetzt nicht mehr in der Bundesliga sind, aber die Eintracht war ja neben Köln, HSV und Kaiserslautern, einer der vier Clubs, die immer der Bundesliga zugehörig waren. Und also für mich persönlich war der 96er Abstieg so, ja, mit das Bitterste.
Diese Auf- und Abs haben sicherlich dich geprägt, die Eintracht geprägt. Würdest du sagen, die Kultur hier im Club hat sich in 40 Jahren, also auch Eintracht, wenn man auch Eintracht als Arbeitgeber nimmt, Eintracht ist ja heute sehr ein großer Arbeitgeber, hat es geprägt, dass man eine gewisse Demut hat und dass man trotzdem einen anderen Zusammenhalt hat?
Also ich sage, was Gott sei Dank bei der Eintracht trotz dieser Entwicklung, der rasanten Entwicklung einerseits der Bundesliga, aber auch der rasanten Entwicklung der Eintracht jetzt mit diesen 150.000 Mitgliedern, das wäre ja früher alles unvorstellbar gewesen, mit der Entwicklung, wenn du halt wirklich jetzt fährst, egal wo du bist, du siehst fast kein Auto ohne Eintracht-Aufkleber. Also das wäre vor 40 Jahren, als ich anfing, unvorstellbar gewesen. Wenn du siehst, die Kinder tragen Trikots, also die Marke hat sich total entwickelt. Aber trotzdem ist es so, dass die Eintracht diese Entwicklung als moderner Club, als Wirtschaftsunternehmen einerseits, aber nicht vergisst, diese Tradition und diese Pflege und die Zugehörigkeit zur Stadt und zur Region und auch die Stadt, nicht nur die Stadt als Institution, sondern die Bürger dieser Stadt, ja, das ist anders zusammengewachsen. Und ich glaube, ein großer Meilenstein war auch 2016 eben wiederum eine Relegation. Ich glaube, wenn die schiefgegangen wäre, würden wir heute vielleicht nicht hier sitzen und würden wieder im UEFA-Viertelfinale positiv entgegensehen, sondern wir wären sicherlich auch wieder, aber das ist hypothetisch, Bundesligist, aber nach 16 der geschafften Relegation mit Niko Kovac, dann mit 17 Teilnahme DFB-Pokalfinale, mit der Ankündigung schon, und das zeichnet die Eintracht aus, man steckt sich Ziele, man hat ja Ziele, Vision. Einerseits irgendwann mal gesagt, wir wollen die 100.000 Mitglieder, wurdest du belächelt, ja. Jetzt haben wir 150, die 200 stehen im Raum. Und ich würde jetzt, vor 40 Jahren mir einer gesagt hat, Eintracht hat mal 50.000 Mitglieder, hätte ich gesagt, nein, die hat Real Madrid oder Benfica Lissabon. Ja, ich glaube, die Bayern hatten sie damals auch noch nicht. Aber heute würde ich sagen, das ist nicht mehr unrealistisch, weil so viel jetzt auch in den Bann gezogen sind und halt auch durch diese internationalen Auftritte, die halt unvergessen sind. Und ich meine, du kennst es auch von deinen Medienkollegen, die auf der anderen Seite sind. Ich kenne es von Seiten der UEFA, die alle bei jeder Auslosung, wenn Eintracht Frankfurt oder immer bei der Kick-Off-Veranstaltung zum europäischen Fußballjahr in Monaco, und Eintracht Frankfurt ist dabei, egal in welchem Wettbewerb, ist man bei der UEFA positiv gestimmt, weil Eintracht Frankfurt da halt wirklich auch Massen bewegt hat und den Wettbewerb auch präsentiert, weil er wird geliebt. Frankfurt ist weltoffen. Frankfurt ist prädestiniert dafür, diesen Gedanken von diesem europäischen Fußball halt auch zu leben. Nicht nur darüber zu erzählen, sondern auch zu leben.
Diese ganzen Auf und Abs hast du ja mehrfach mitgemacht. Wenn man bedenkt, dass jetzt in diesem Jahrtausend von Abstieg, möglicher Lizenzentzug bis zum Europa-League-Sieg alles dabei war, wie sehr nimmt einen das mit? Was macht man, um nicht komplett durchzudrehen, nach oben und nach unten?
Ja gut, nach unten musst du halt Ruhe bewahren. Du sprichst an, der Lizenzentzug war sicherlich auch nochmal eine ganz, ganz bittere Stunde. Auch an den Tag kann ich mich erinnern. Entweder genau an dem Tag oder eins plus zwei Tage drumherum hat Petra Roth hier halt im Stadion gesessen und hat den Abrissbagger bewegt. Man wusste, es kommt ein neues, modernes Stadion für die WM 2006 und Eintracht Frankfurt soll jetzt auf einmal nicht auf den grünen Rasen absteigen nach diesen ganzen Fahrstuhljahren. War sportlich safe in der ersten Liga und auf einmal kommt ein Lizenzentzug. Und ich habe es vorher schon gesagt, auch in meinen Jahren zuvor, in meinen Anfangsjahren, Ende der 80er, war es immer mal so, dass es knapp auf Spitz war mit dem Lizenzentzug. Und damals gab es halt auch noch die Zeiten, wo du am Abend vor dem Eingabelizenz wirklich auch noch die berühmt-berüchtigten grauen oder hellbraunen Briefumschläge beim DFB mit Bargeld einwerfen konntest, um Lizenzen um die Lizenzgebühr oder die nötigen Sicherheiten zu hinterlegen. Und auch da waren wir oft dabei und haben da am letzten Tag noch einen Umschlag eingeworfen. Und auch da war es ein paar Mal 5 vor 12, aber die Lizenz weg war nie. Aber 2002 war es dann halt so. Und auch dazu habe ich ja eine besondere Geschichte auch wieder. Und dann schließt sich auch oft der Kreis mit Charlie. Wir saßen damals im Grüneburgweg, war die Geschäftsstelle der Eintracht Frankfurt Fußball AG, die ja so in neue Sphären gehen wollte mit dem Einstieg von Octagon.
Hat es viele unterschiedliche Büros.
Ja, ja. Und da saßen wir im Grüneburgweg, wurden alle zusammengerufen und der damalige Finanzvorstand Dr. Bröckel hat gesagt, ja, es sieht ganz schlecht aus, wir werden wahrscheinlich oder wir müssen Insolvenzantrag stellen. Und dann hat Charlie und ich, wir saßen auch unmittelbar zusammen. Wir haben uns angeguckt und unten gegeneinander gegen die Füße getreten, als die Sitzung beendet war. Und wir wurden angehalten, also wir sollten keine Kosten mehr verursachen. Das heißt, keine unnötigen Telefonate mehr führen, keine sonstigen Kosten mehr verursachen. Also Eintracht Frankfurt war quasi vor dem Aus. Und dann bin ich mit Charlie in mein Büro, wir haben die Tür zugemacht. Und dann habe ich gesagt, Charlie, wir müssen was tun. Da sagt er, ja, was? Sag ich, ja, wir müssen entweder einen Dr. Raubal oder einen Schickert anrufen. Das sind die zwei, die mir jetzt einfallen. Wir kennen uns damit auch nicht aus, aber das sind so die Leute, die mir jetzt einfallen, die in anderen Fällen dann halt da tätig waren. Und dann sagt der Charlie, ja, dann müssen wir einen Schickert. Und dann sag ich, ja, kein Problem. Und hätte ich auch heute mitbringen können, hätte gut gepasst. So ein Telefonbuch gehabt, so ein kleines. und da war natürlich auch die Nummer von Schickert drin, den man halt auch von kannte von Sportgerichtsverhandlungen mehr oder weniger. Und dann haben wir ihn angerufen und haben es ihm kurz geschildert. Und dann sagt er, ja, habt ihr Autorisation? Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir jetzt im Anschluss. Wir rufen jetzt den damals war Volker Sparmann, der Geschäftsführer des RMV, war ja Aufsichtsratsvorsitzender der Eintracht. Dann haben wir gesagt, den rufen wir im Nachgang an. Wir regeln das schon, dass du dich mit ihm treffen kannst und wir überzeugen ihn schon davon, dass das notwendig ist. Das haben wir dann auch gemacht. Der Schalle und ich sind dann nach Hofheim ins Büro vom Volker Sparmann zum RMV gefahren und haben ihm das kurz gesagt. Und er war dann auch, glaube ich, am gleichen Abend noch mit Schickert zusammen. Und dann lief das halt, ging sein Gang bis hin zu der, ja, verdrängen ja auch viele, aber gut, es sind auch schon wieder über 2 Jahrzehnte her, wie schnell die Zeit rennt, ja. Dann gab es Gott sei Dank die Lizenz und der Schalli hatte mit Willi Reimann eigentlich einen Trainer gescoutet, würde man heute sagen, und für die Eintracht begeistert, der damals kommen wollte und wir überzeugt waren, dass er auch die Eintracht sportlich zurückführen kann in die Bundesliga. Und wie gesagt, das Waldstadion war eine Baustelle. Du hast also auf einer Baustelle gespielt und dann sagte Volker Sparmann zu mir, und du hast jetzt die Aufgabe, den Trainer bei Laune zu halten, nicht, dass der uns abspringt. Wir haben dann die Lizenz und haben keinen Trainer, eine Mannschaft haben wir sowieso nicht. Und ja, das war halt auch spannend und das ja ist auch sowas Prägendes halt in den 40 Jahren meiner Eintracht-Tätigkeit, die ich halt auch nicht vergessen werde.
Also unsere Wege haben sich Anfang der 90er zum ersten Mal gekreuzt. Da warst du, es gibt da kaum ein deutscheres Wort, deutscheren Begriff als Leiter der Lizenzspielerabteilung. Bandbreite ist sehr groß, gerade wenn du Willi Reimann nennst, du hast den Container Willi erfunden. Du hast,
Ja, ich hab ihn nicht erfunden, den haben die Medien dann erfunden. Das war ja.
Und du hast ihn da versteckt.
Nein, es war ja so, nach seinem, ich will jetzt kein falsches Wort sagen, aber nach seiner Entgleisung in Dortmund. Und der darauf
gesperrt worden, hat
folgenden
ja
Sperre,
Schiedsrichter
ja, einen vierten genau. Mann ja. Und seiner darauf folgenden Sperre war es ja so, wir erleben es ja heute auch, heute ist es ja sogar so, dass die Trainer nach 3 oder 4 oder 5 gelben Karten oder Ermahnungen automatisch auch ein Spiel auf die Tribüne müssen. Wenn ich dran denke, also müssen nicht ganz weit in die Nachbarschaft gucken, der Mainzer, erinnere ich mich, oder jetzt Baumgart bei Union, die dann vom Balkon oder irgendwo von der VIP-Tribüne gucken. Aber der Willi hat dann damals gesagt, ja, wir müssen mal gucken. Aber das Stadion war halt, wie gesagt, ja eine Baustelle. Die Trainerbänke standen auf der Seite, wo früher die Gegentribüne war, jetzt auch wieder die Gegentribüne war. Und auf der anderen Seite war halt schon Beginn der Tribüne und da standen halt so Baucontainer. Und dann hat er sich das angeschaut und hat er gesagt, ja, kann ich da nicht rein? Und dann habe ich gesagt, ja, wenn das dein Wunsch ist, kannst du da rein, weil er meinte, er kann da halt in Ruhe das Spiel beobachten. Und er durfte ja, er war, glaube ich, sogar 4 Spiele oder so gesperrt. Auswärts hast du dann halt immer versucht, dass er halt auch irgendwo auf der Tribüne in Nähe der Trainerbank sitzen konnte. Gut, wir konnten schon Handy benutzen, aber diese Verkabelung und dieses Online, wie es heute ist, dass du Analysten oben sitzen hast und die mit der Bank verbunden sind, war das damals noch nicht und es war, glaube ich, sogar auch nicht erlaubt. Ja, so hat er sich halt bei den Heimspielen entschieden, in den Container zu gehen und so ist dieses Container-Willi entstanden.
Du hast auch den weißen Stuhl für Horst Ermantraut besorgt. Es wurde mal ein Testspieler geschmuggelt. Ist alles auch schon erzählt worden. Ja. Ne? Gibt es irgendeinen Organisationscoup, über den du dich heute noch so freust und sagst, hey, super, dass es funktioniert hat, obwohl alles dagegen gesprochen ist? Klopf dir mal selber auf die Schulter.
Da gibt es sicherlich einige Sachen. Also ich erinnere mich total, total gern an die Saisoneröffnung 96-97. Mit Horst Ermantraut, Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, freitagsabends. Und er hatte einen Spieler verpflichtet, Marco Gebhardt. Der hatte keine Freigabe und es gab auch keine Einigung mit dem abgebenden Verein. Und Horst Ermantraut sagte zu mir, ich war damals auch halt zuständig für Einholen der Spielberechtigung, diesen ganzen Papierkrieg, ja. Und dann sagt er zu mir mittwochs oder so, also der muss spielen können. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es geht nicht, rein formell, es geht nicht. Er hat, ja, und dann bin ich in mich gegangen und habe mich auch mit dem einen oder anderen beraten und kam dann auf die Lösung, wenn er hatte sich ordnungsgemäß bei seinem Verein abgemeldet, wie das damals war, mit Einschreiben, Rückschein, also alles hinterlegt. Wenn wir ihn als Amateurspieler bei uns melden, und du konntest damals auch vereinseigene Amateurspieler für deinen Lizenzspielerkader spielberechtigt machen, aber es durften ja nur zwei eingesetzt werden. Und ich habe ihn dann wirklich tatsächlich, glaube nur freitags morgens, habe dann einen Pass beim HFV beantragt, den ich irgendwann donnerstags abends hatte, und bin dann freitags zum DFB gegangen, habe den Pass vorgelegt und der wurde dann abgestempelt als Vertragsspieler, Amateurvertragsspieler, einsatzberechtigt in der Lizenzspielermannschaft. Mhm. Ja, das habe ich geschafft. Er konnte spielen, hat auch gut gespielt. Und das war sowas, weil ich glaube, wie das damals war, dass wenn es nicht geklappt hätte, dass ich da schon in der Ecke gestellt worden wäre. Aber das war wirklich so ein Ding, wenn du jetzt so sagst, wo ich gesagt habe, Mensch, wie gibt's eine Lösung? Und es schien, es gibt keine, aber dann halt, weil ich mich in den Statuten und in den Wegen auskannte, die Möglichkeit. Aber das hat damals so auch keiner wahrgenommen und wurde auch, glaube ich, in dem Moment nicht so wertgeschätzt. Aber das war halt was, was mir auch nie so viel bedeutet hat, weil ich habe
selber gewusst, was du gemacht hast.
Die Aufgaben, die an mich gestellt werden, und da will ich nicht in der Vergangenheit reden, sondern das ist auch heute noch so, die möchte ich halt zur Zufriedenheit und auch mit einer Professionalität erledigen. In dem Zusammenhang komme ich jetzt auch gerade so drauf, was wirklich auch mir sehr viel bedeutet hat, war die Tatsache, dass Jupp Heynckes, der ja sicherlich damals schon ein außergewöhnlicher Trainer sowieso als Person, eine ganz tolle Person war, obwohl das hier
hat hier nicht funktioniert.
Nicht funktioniert hat und uns auch mit dem Ärger kam, mit den sogenannten Stars. Aber als er ging, er war ja nur gut dreiviertel Saison hier, und als er ging und hat sich, war im Übrigen einer der wenigen Trainer zum damaligen Zeitpunkt 94, als er gegangen ist. Ich habe ja davor viele auch kommen und gehen sehen. Wir hatten ja Jahre, oder ich durfte ja, oder musste Jahre erleben, wo wir vier Trainer hatten, der halt vor die Mannschaft gegangen ist und hat sich dann zwei oder drei Tage, also als der erste Trainingstag wieder stattfand, dienstags war das, glaube ich, wir haben freitags zu Hause verloren, samstags ist er zurückgetreten. Die Mannschaft hatte dann frei bis Dienstag. Und der dann auch gefragt hat und darum gebeten hat, sich von der Mannschaft zu verabschieden. Das hat das damalige Präsidium auch zugestimmt und haben mir gesagt, ich soll das organisieren. Und er kam dann zum Riederwald und hat wirklich auch zu jedem was gesagt und hat sich wirklich anständig verabschiedet. Und er hat dann auch in diesem Kreis dann auch dann ein paar Worte zu mir gefunden und hat gesagt, er hat immer Junge gesagt zu mir, du bist jemand, der wirklich Professionalität hat und der auch die Ansprüche von Bayern München erfüllen würde. Und das war auch so was mich sehr berührt hat und was mich sehr erfreut hat. Aber ich habe auch bei ihm, in der Zeit bei ihm, nichts anderes gemacht, wie bei allen anderen auch, eben die gestellten Aufgaben versucht, bestmöglich und zur Zufriedenheit aller zu erfüllen. Und ich habe ja, glaube in den, als ich dann 2018 nach dem Pokalfinale von der Bank oder aus dem Lizenzspielerbereich wegging, glaube ich, auch mit 30 Trainern zusammengearbeitet.
Du warst der Vertraute von sehr, sehr vielen, auch Entscheidungsträgern, bist du heute noch, aber in der vorherigen Zeit. Gibt es den einen ignorierten Ratschlag, der vieles verändert hätte, wenn er angenommen worden wäre? Wäre heute alles anders, wenn sie mal auf dich gehört hätten?
Ah, nee, das
zu irgendeinem Zeitpunkt.
Naja, glaube ich nicht. Ob es gravierend anders geworden wäre. Nee, glaube ich nicht. Also also was ich hätte verhindern können, da bin ich mir absolut sicher, war die am grünen Tisch erlangte Niederlage in Uerdingen, wo wir 5-2 gewonnen haben mit Interimstrainer Horst Hese. Fällt mir jetzt gerade ein, weil ein Bild hier vor mir liegt mit Horst und mir und Otto Rehagel aus der Zeit, als ich auch nach den Heimspielen immer noch die Spieltagspressekonferenz oder Nachspielpressekonferenzen moderieren.
Der erste Pressesprecher sozusagen auch noch gewesen.
Ja, gut.
Pressekonferenzleiter.
Ja. Da war es so, dass der Slobo Komljenovic schwer verletzt wurde und ich war damals war es auch nicht so, dass der medizinische Staff so groß war, da war ein Doktor mit und damals glaube ich sogar auch nur ein oder zwei Physios. Der Horst war, wie gesagt, ja interimsmäßig dann gekommen, es war glaube ich nach der Trennung von Klaus Toppmöller und wir waren gut dabei, wir standen auch oben, haben in Uerdingen geführt und damals war es so, dass halt auch zum einen nicht so viel Amateure eingesetzt werden durften und auch halt Ausländer oder ausländische Spieler. Und Slobodan Komljenovic ging runter und ich war eigentlich damit beauftragt oder sollte immer darauf achten, dass diese Wechselregelung oder dass diese Beschränkung, dass die eingehalten werden. Aber ich war leider, musste ich gefordert an anderer Stelle, weil Komljenovic halt ins Krankenhaus musste und musste das dann in der Kabine, der Doktor hat die Erstversorgung gemacht und ich musste dann da mit der örtlichen Rote Kreuz und so das alles organisieren, dass der Spieler halt ins Krankenhaus kommt und dann wissen, wo er ist und ob wir ihn danach wiederholen können und so weiter und komm raus und guck und komm auf die Bank und sag, wer ist denn für ein Slobo reingekommen? Und dann hieß es Marek Penksa. Und dann sage ich, ja, dann haben wir das Spiel verloren. Also das wäre was, aber...
Das, was Trapattoni und Rehagel ja auch passiert ist.
Ja, genau.
Später.
Trapattoni hier bei uns.
Genau.
Das ist mir auch dann aufgefallen. In der Tat gibt es auch ein schönes Foto, wie ich nach dem Spiel zum damaligen Schiedsrichter Eugen Striegel gehe und sage, wir erheben Protest. Und dann sagt er zu mir, das kannst du mir jetzt zwar sagen, ich weiß auch gar nicht, ob ich es in Spielbericht mit aufnehme, weil dafür gibt es andere Wege. Was habe ich dann gemacht? Habe mich hingesetzt. Das waren damals, die Statuten waren in so einem kleinen grünen Ringbuch, aber im Kleinformat, was man halt auch immer als Verantwortlicher oder ich zumindest als Verantwortlicher dabei hatte in meinen Unterlagen und habe nachgeblättert, was musst du machen, wenn du Einspruch erheben willst. Und da stand tatsächlich drin, dass du erstmal eine Einspruchsgebühr an den DFB überweisen musst, um dann überhaupt einen Einspruch nachsenden zu können. Und ich glaube, es war Ostern oder Pfingsten, also jedenfalls ein Feiertagswochenende.
Und noch eine Frist zu wahren.
Ja, und dann habe ich so einen Überweisungsträger ausgefüllt mit der Handschrift. Ich habe irgendwo noch eine Kopie davon, die gibt es wirklich auch noch irgendwo in meinen wenigen Unterlagen, die ich noch so habe. Und bin an den Flughafen gefahren, da war ein Postamt damals, das wirklich 24/7 auf war und habe das einbezahlt. Und erinnere mich noch, dass, ich glaube es war Uli Hoeneß, bei Waldemar Hartmann montags in Blickpunkt Sport saß und die angesprochen wurden auf das Spiel in Frankfurt, was sie gewonnen haben, aber vermeintlich am grünen Tisch verlieren würden. Und der Uli Hoeneß so gesagt hat, warten wir erstmal ab und dann hast du so... Also ich hatte so das Empfinden, ja, der wird denken, die Frankfurter waren nicht so schlau, dass sie an dem Wochenende jetzt, an diesem Feiertagswochenende dran denken, dass sie da die Gebühr einzahlen mussten. Aber das war auch so eine Aktion, ja, wo ich eigentlich hellwach war und da die Grundlage gelegt hatte, dass wir dann den Einspruch auch wirklich einlegen konnten und dann halt auch Erfolg hatten und die Niederlage in einen Sieg umgewandelt wurde. Und wie gesagt, in Uerdingen damals waren wir andersrum beteiligt.
Also sozusagen hast du mit die Bayern mitgeschlagen. Ja,
vom grünen Tisch, ja.
Muss ich mir vorstellen, die Regularien, also sie hatten einen Amateur zu viel, die Hammern war das, glaube ich, eingewechselt, als ob das ein Vorteil wäre.
Ja, ja.
Deshalb das Spiel verloren. Das ist verrückt.
Ja, es war aber damals so. Ja. Und ich hatte eine Zeit lang dann immer eine Kopie, also ich habe ja die Spielberichte auch gemacht oder ausgefüllt in Bogen, oft mit der Hand. Die habe ich im Übrigen wirklich, die existieren noch, weil ich habe
viele. Ich wollte gerade fragen, davon, du hast ja so viel mitgebracht. Das hast du bestimmt auch noch Spielberichte, alte.
Die
so.
Habe ich aber alle schon tatsächlich bei Matze. Die
hat er sich alle abgeliefert.
Die hat er sich alle schon einverleibt. Als ich, wie gesagt, damals nach 18 aus dem Lizenzspielerbereich ausgeschieden bin und halt die entsprechend nur einen Teil Unterlagen weggeworfen habe und Teil Unterlagen halt gesagt hat, das ist was man vielleicht doch mal aufrechterhalten soll, weil wenn ich jetzt durchs Museum gehe und sehe so alte Dinger, so Kassenzettel oder so, wenn in 40 oder 50 Jahren ein Fan durchs Museum geht und sieht da vielleicht einen handgeschriebenen Spielberichtsbogen vom Spiel in Rostock 92, das will man dann vielleicht in 40 Jahren gar nicht glauben, dass das auch 1992 noch so war.
Ja, das gehört zur Historie dazu. Ja. Lass uns mal in die Gegenwart springen, wobei Museum passt ganz gut. Du bist ja auch Geschäftsführer des Museums und sicherlich mit diesen ganzen Memorabilien beschäftigt. Aber Vorstandsberater sind jetzt so deine Hauptaufgaben. Was sind die Aufgaben, also auch was international das Ganze bedeutet?
Ja, es war ja so, nachdem ich ausgeschieden bin im Lizenzspielerbereich, dass es damals vornehmlich mit Axel Hellmann ein Gespräch gab und er mir gesagt hat, was er sich so vorstellt, kam zum einen dazu, dass wir halt neben den nationalen Markenbotschaftern auch so ein paar internationale Großen, also wie Toni Yeboah, wie Shabum, wie Jan Arge Fjordhoff, zu J.J. Okocha Kontakt haben möchten und die halt auch wieder an ihre Zeiten bei der Eintracht erinnern sollen und sie für uns gewinnen sollen. Und da ich ja zu denen halt aus der Zeit eben im Lizenzspielerbereich guten und engen Draht hat, war das eine der ersten Aufgaben. Und jetzt im Internationalen ist es so, dass es halt so ein bisschen die protokollarischen Dinge angeht, das heißt mit dem Gastverein die Dinge wie Official Lunch oder Dinner, Austausch der Gastgeschenke, Koordination des offiziellen Teils halt angeht. Dann haben wir vorhin schon mal gesagt, wobei das habe ich als im Lizenzspielerbereich Tätiger auch schon getan, die Auslosung bei der UEFA besucht. Und bin zudem jetzt, das ist ein bisschen anders zu der Zeit, als ich noch mit der Mannschaft unterwegs war, dass ich bei den Heimspielen auch der offizielle Delegate Liaison gegenüber der UEFA bin. Und quasi von der Delegate bei den internationalen Spielen ist quasi der Ranghöchste, der über dem Spiel steht. Also du hast zwar ein Heimspiel, aber eigentlich hat die UEFA die Überaufsicht, haben ja mittlerweile auch, das hat sich total wandelt in jedem Stadion ein Venue-Team, aber trotzdem kommt nochmal übergeordnet halt dieser sogenannte UEFA-Delegate, der auch dann über dem UEFA-Venue-Team steht. Und es sind oft teilweise Vizepräsidenten anderer Landesverbände und so weiter, dass ich halt dem quasi mit Betreten der Stadt Frankfurt mit Landung bis zur Abreise auch mit Rat und Tat zur Seite stehe, weil ich halt Wege und alles Mögliche halt kenne oder was ich nicht kenne, aber dann zumindest weiß, wo haben wir jetzt die entsprechende Stelle, wo wir was, wenn wir was noch regeln oder koordinieren müssen.
Die ganzen Jahre auch im internationalen Fußball unterwegs, entstehen da Freundschaften? Und vor allem, wer ist so der bekannteste Kontakt in deiner Kontaktliste? Sozusagen der prominenteste im Handyspeicher?
Das ist schwer zu sagen, aber wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es war für mich eine große Ehre, mit so jemand wie mit Jupp Heynckes auch zusammenarbeiten zu dürfen. Ich finde es ganz toll, in dieser Ära durfte ich oder habe ich näher Uli Hoeneß kennengelernt. Freue mich immer wieder auf die Begegnung mit ihm, auch immer vor den Spielen in München in seiner Lounge und zum gemeinsamen Essen. Das sind wirklich auch noch in meinem langen Fußballleben wirklich auch Highlights, wo ich mich drauf freue. Zweifelsohne ganz große Wertschätzung war Franz Beckenbauer, den ich auch während Covid noch bei einem seiner Spielbesuche gegen uns im Geisterspiel in München nochmal gesehen habe, der auch hier in Frankfurt dann war, als Hartmut Scherzer sein Buch vorgestellt hat und ich da auch nochmal eng mit ihm zusammen war. Also das war so groß, ich dürfte Gerd Müller kennenlernen und nicht nur kennenlernen, sondern halt, man hat sich gekannt. Oder jetzt kürzlich, als Willy Lemke verstorben ist, das waren halt so Leute, mit denen du halt dann auch nach seiner Zeit beim Fußball noch Kontakt hatte. Habe ihn als UN-Botschafter dann zufällig mal in Abu Dhabi am Flughafen getroffen und wir haben uns da beide sehr gefreut drüber. Ja, so gibt's schon einige. Ich möchte jetzt keinen vergessen, aber das waren so
prägende Figuren.
Ne? Sind ja. So prägende Figuren.
Hast du gerade die Markenbotschafter genannt, Jeboa, Nikolov, Fjordhoft, Okocha, Pumkuncha. Hat es für dich auch noch deshalb auch eine persönliche Bedeutung, weil es auch irgendwie was Schönes ist, zusammen mit der Eintracht auch älter zu werden? Du kennst sie noch als Jungs teilweise und jetzt sind es gestandene Männer oder ältere Männer?
Ja, das ist ja die eine Seite. Also ich sag mal, so 40 Jahre jetzt zurückblickend auf Eintracht Frankfurt, auch ein großer Teil der Geschichte der 126 Jahre Eintracht Frankfurt zu sein, ist schön und deshalb hat es mich auch total, will sogar sagen, geehrt, als der Vorstand Ende letzten Jahres mit der Idee auf mich zukam, dass wenn Oliver Frankenbach aus dem Vorstand ausscheidet und eine Stelle im Museum als Geschäftsführer besetzt werden muss und dass der Vorstand mich dafür gern gewinnen möchte oder mich fragen möchte, ob das was wäre. Und da konnte ich mich total direkt mit identifizieren. A, weil ich sowieso zum Museum immer auch aufgrund des Lebens, der Eintracht-Geschichte einen Bezug hatte, aber auch, weil ich sage, was so kommt vielleicht nach meinem aktiven Arbeitsleben, weil du hast es richtig gesagt, man wird dabei ja auch alt. Ich habe mit 23 angefangen, bin folgerichtig jetzt dann 63. Erinnere mich noch sehr, sehr gerne an den 60. Geburtstag, den die Eintracht-Familie hier groß und toll für mich ausgerichtet hat. Und damals habe ich gesagt, ja, so auf die Frage, was mein nächstes Ziel ist, war ja in 3 Jahren mein 40-jähriges. Und wie rasend schnell auch diese Zeit wieder vergangen ist. Und wenn man dann so nach vorne guckt, kommt halt irgendwann auch der Tag, wo man halt aus dem aktiven Berufsleben ausscheidet. Und deshalb fand ich das ganz, ganz toll, da jetzt schon im Museum auch mitarbeiten zu können und mitgestalten zu können und vielleicht auch die eine oder andere Idee auch da für die zukünftige Entwicklung auch des Museums beitragen zu können und könnte mir sicherlich auch vorstellen, nach dem aktiven Berufsleben dann dort auch weiter noch Zeit bei der Eintracht zu verbringen.
Das ist so eine Rolle, die du dir vorstellen kannst dann für die Zukunft. Ja. Wie siehst du generell die Zukunft der Eintracht?
Ja, total positiv. Wir haben es ja vorhin schon ein paar Mal angesprochen. Nach 16, jetzt mache ich wieder so einen Rückblick, du siehst mir es nah, und 17 und 18, dann 22, der sensationelle Gewinn der Euroleague, mit dem auch für mich nie vergessenen Spiel in Barcelona, was dort abgegangen ist, was dort passiert ist an Gründonnerstag.
Man denkt, man hat schon alles erlebt, gell?
Ja. Und über 30.000 Frankfurter in Weiß in Barcelona. Und Laporta wollte es nicht glauben, als unser damaliger Präsident Peter Fischer beim Mittagessen zu ihm gesagt hat, auf die Frage, Laporta sagte, ah, da waren so viele weiße Menschen in der Stadt, das ist er völlig nicht gewohnt, weil die meisten gehen doch jetzt übers Osterwochenende irgendwo nach außerhalb und werden nicht in der Stadt bleiben. Und dann sagt Peter Fischer, ja, musst dir keine Gedanken machen, das sind alles unsere Fans und die wirst du heute Abend im Stadion nochmal wiedersehen. Und das sind halt so Bilder, so Eindrücke. Und als dann das Stadion sich langsam füllte und nicht nur der Gastbereich mit diesen weißen Menschen, sondern rund ums Stadion, Das war halt auch, ja, das ist prägend, das bleibt. Und das war halt eine Riesenentwicklung. Und ich glaube, ohne jetzt überheblich oder ja, in sportliche Dinge eingreifen zu wollen. Also ich denke mal, dass wir auch diese Saison abschließen werden mit einer Berechtigung, im internationalen Fußball auch in der nächsten Saison zu spielen. Und deshalb denke ich, ist die gesamte Entwicklung in den letzten 8 bis 10 Jahren total positiv. Und Eintracht Frankfurt ist fester Bestandteil A der Liga, aber B auch des internationalen Fußballs. Und die vielen Begegnungen auch mit den Clubs, wie jetzt kürzlich mit Ajax, jetzt freuen wir uns das zweite Mal auf die Begegnung nächster Zeit mit Tottenham. Es gab in den 70ern ja schon mal eine, aber jetzt in kürzester Zeit zweimal mit Tottenham. Und du wirst dann, wenn du weiter diese sportliche Entwicklung hast, das Streben hast, jedes Jahr auch international dabei zu sein, kommst du natürlich in andere Sphären. Und da, glaube ich, ist die Eintracht auf einem sehr, sehr guten Wege, weil ich habe es vorhin schon mal gesagt und wiederhole mich da, dass Frankfurt an sich der Standort, aber auch der Club, dieses Weltoffene und diesen europäischen Fußball liebend. Oder wenn ich mal zurückblicke, dran denke an die Spiele, die bei der Euro hier im letzten Sommer stattgefunden haben. Das ist einfach, da ist Frankfurt
Boden. Passt einfach zu uns.
Ja.
Ja. Viele fragen sich, werden wir der deutschen Meisterschaft jemals wieder so nahe kommen wie 92?
Ach, man soll, glaube ich, nie sagen. Man hat es dieses Jahr auch zu bestimmten Zeiten in der Liga gab es Phasen, wo man so in Blickkontakt war, ganz nach oben, und dann letztendlich geht es dann doch auseinander. Aber gerade auch, wenn man auf die letzte Saison rückblickend guckt, wo Bayer Leverkusen, die als Vizekusen verschrieben waren, es dann nach unzähligen Anläufen und Versuchen dann auf einmal auch gerockt haben, glaube ich, kann man im Fußball nichts ausschließen. Aber ich denke, träumen darf man. Aber wichtig ist, dass man in der Liga halt im oberen Drittel ist, weil das halt auch ganz andere Möglichkeiten dann gibt und die Teilnahme am internationalen Fußball auch halt auch auf der wirtschaftlichen Seite sehr, sehr wichtig ist für Clubs wie unter anderem uns. Ja, wenn man da halt gute Arbeit weitermacht, hat man die Möglichkeiten. Oder wenn wir jetzt rückblickend, auch das ist ja sowas, wenn dir einer gesagt hätte, Eintracht Frankfurt tut innerhalb von 2-3 Jahren mal 2 Spieler kurz vor der 100-Euro-Millionen-Marke transferieren, hätte es jeder in Abrede gestellt. Und so ähnlich möchte ich eigentlich auf deine Frage antworten, ist die Meisterschaft unerreichbar? Es ist ja immer noch auch ein Spiel, und wenn man jetzt sieht, wie teilweise andere Clubs, die man nie so auf dem Zettel hat, auch wie die dann eine Überperformance haben, kann, glaube ich, alles möglich sein.
2032 wäre ein guter Zeitpunkt. Das sind dann auch 40 Jahre. Spanne. Sind wir nochmal beim 1. April. Das wird kein normaler Arbeitstag, der 1. April 25, oder? Viele Anrufe, Glückwünsche von Kollegen.
Ich weiß es nicht. Es war ja jetzt, das haben ja schon ein paar Medien auch im Vorfeld drüber berichtet und haben es vorgezogen. Es kam schon der eine oder andere Glückwunsch. Aber für mich ist der 1. April, sage ich jetzt mal, ein Tag, wo ich ganz normal wie immer hierher komme.
Mit Freude, oder?
Ja, natürlich. Immer mit Freude. An Spieltagen nochmal mit besonderer Freude, aber auch jeden Tag, den ich hierher kommen kann. Und deshalb hat unter anderem auch die Corona-Zeit so wehgetan. Und man vergisst es ja auch. Es sind ja auch schon wieder 5 Jahre oder werden 5 Jahre. Erinnere mich auch da noch, als das erste Geisterspiel quasi zwischen Mittagessen und Anstoß festgelegt wurde. Wir waren beim Official Lunch.
Basel war das
mit
damals.
Basel, ja. Und auf einmal fing eine gewisse Unruhe an.
Oder war es Bern?
Nee, Basel.
Basel.
Young, Basel, FC Basel, mhm, mit Jan Koller. Und der UEFA-Delegate dann auf einmal nur noch mit seinem Headquarter telefoniert hat. Aus der Mannschaft dann bei uns ein paar Anrufe kamen, die Spieler wissen nicht und sie meinen und es geht nicht und hin und her. Und morgens war noch, oder am Tag vor, kam noch aus Wiesbaden das Signal, ihr könnt spielen. Stadion war halt, wie es jetzt immer, Gott sei Dank, ja, ist voll. Haben uns alle auf einen besonderen Europapokalabend gefreut. Und dann auf einmal wurde es ein Geisterspiel und das war so unwirklich. Ja, du hast gedacht, du bist beim Trainingsspiel und auf einmal liegst du, glaube ich, 3-0 hinten. Und das Rückspiel fand dann erst 3 Monate später statt, auch wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Basel. Und das vergisst man auch so schnell. Ne? Das war auch so unwirklich. Und da war es, dann fand ich es total wichtig und toll. Habe auch neulich mit großer Freude oder mit großer Interesse das Interview von Christian Seifert gelesen, der da rückblickend jetzt im Hinblick auf die 5 Jahre Corona berichtet hat, wie er dieses Krisenmanagement gestemmt hat und alles daran gesetzt hat, dass der Fußball wieder rollt, auch wenn nur ohne Zuschauer, aber um die wahre Fußball halt auch den Medien oder die Medienverträge zu erfüllen. Weil ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, wäre auch nochmal, und dann schließt sich wieder so der Kreis zu deinen vorherigen Fragen, wann ist der Fußball explodiert und so. Und deshalb würde ich sagen, auch das war ein ganz wichtiger Input naher Vergangenheit, was wichtig war, dass der Ball wieder ins Rollen kam, trotz Pandemie, trotz Krise, trotz, dass keiner wusste, wo und wie geht's weiter. Aber der Fußball ist nach wenigen Wochen des Stillstandes wieder ins Rollen gekommen. Und das war, glaube ich, auch für die Liga ganz, ganz wichtig.
Und der Ball rollt, sind wir alle glücklich, oder?
Ja.
Ich wünsche dir einen schönen Arbeitstag.
Danke.
Zum 40-Jährigen und viele weitere Glückliche.
Danke.
Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte und ich komme auch gerne wieder.
Es gibt noch sehr viel zu erzählen, glaube ich.